Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Krass, schon wieder Freitag. Dabei war doch erst Montag, also gefühlt war gestern erst Montag. Stimmt nur leider nicht. Anfang der Woche haben wir damit angefangen, euch junge Bundesabgeordnete vorzustellen. Männer und Frauen von der SPD, von Die Linke, CDU, CSU und, wer fehlt noch? Richtig mitgedacht, Bündnis 90 Die Grünen. Für die sitzt Luise Amtsberg im Bundestag und für was sie sich einsetzen will. Wenn sie noch mal ran darf für die nächsten 4 Jahre, das erzählt sie uns gleich selber. Wieder bei mir heute Abend unser Reporter Sebastian Rams.
Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend und ich freue mich schon sehr, Sebastian, denn du wirst uns über ein Mysterium aufklären.
Ich werde es versuchen. Die einsamen Schuhe auf der Autobahn. Jeder, der mal, wenn er unterwegs ist im Urlaub, mal nach links und rechts schaut, sieht immer mal Klamotten.
Irgendwann
taucht ein Sneaker auf, liegt ein Schuh. Woher zum Teufel kommen die? Ich habe kleine Antworten parat.
Uiuiui, jetzt pass mal, die Erwartungen sind hoch, ne? Also enttäusch uns nicht. Ich bin, wie die ganze Woche schon, auch heute Abend immer noch Sonja Meschkat. Grüß euch.
Deutschlandfunk Nova.
Für Ronja Kemmer von der CDU ist politische Verantwortung ein Ansporn. Für Dennis Rohde von der SPD ist es wichtig, eine junge Perspektive in die Bundestagsdiskussionen zu bringen. Wolfgang Steffinger von der CSU tut sich schwer damit, mit einem Ja zu stimmen bei Einsätzen der deutschen Bundeswehr im Ausland. Und Norbert Müller von Die Linke möchte keine Politikersprache sprechen, sondern so, dass man ihn versteht. Wir haben euch diese Woche Männer und Frauen vorgestellt, alle Ende 20, Anfang 30, die für uns im Bundestag sitzen. Wofür stehen sie? Was treibt sie an? Was wollen sie erreichen, wenn sie am 24. September vielleicht wiedergewählt werden? Das wollten wir wissen in dieser Woche. Eine Partei fehlt noch, nämlich Bündnis 90, die Grünen. Und für die kandidiert Luise Amtsberg. Ihr Wahlkreis ist Kiel. Sie ist mit 32 Jahren die drittjüngste Grüne im Bundestag und flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Schönen guten Abend, Frau Amtsberg.
Schönen guten Abend.
Frau Amtsberg, die Umfragewerte für die Grünen sind, naja, sagen wir mal so, sie könnten ein bisschen besser sein, ne? Je nachdem, wo man guckt, so zwischen 5 und 8%. Haben Sie deshalb eigentlich schlechte Laune oder sind Sie eine, die sagen, jetzt erst recht?
Definitiv jetzt erst recht. Ich meine, dass die Welt nicht fair ist, ist klar. Wir wünschen uns natürlich mehr Prozente, weil wir auch wirklich glauben, dass wir die Themen haben, die die Zukunft dieses Landes massiv berühren und da auch die einzigen sind, die sich die Mühe machen, auf Klimawandel, Umweltschutz wirklich ernsthafte Antworten zu geben. Insofern spornt mich das an, die nächsten 2 Wochen natürlich noch weiter zu nutzen, unser Wahlergebnis zu verbessern und die Menschen davon zu überzeugen, dass es Grüne braucht in der nächsten Regierung.
Aber reicht das für eine Partei wie die Grünen irgendwie zu sagen, naja, ist jetzt nicht so doll, aber vielleicht wird das noch? Also ich stelle jetzt einfach mal die These auf, so einen Satz würde man von Horst Seehofer von der CSU wahrscheinlich nie hören.
Also das mag sein, aber ich bin da absolut visionär und motiviert unterwegs und ich glaube, das ist auch, was Politik ausmacht. Ja, wir brauchen keine Leute, die sich mit den Gegebenheiten abfinden, sondern wenn man was erreichen will, muss man eben auch kämpfen.
Haben Sie das eigentlich schon immer in sich getragen, so dieses Kämpferische oder für Ideen zu kämpfen, sich einzusetzen?
Oh, das kann ich gar nicht so beantworten, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich ein sehr gutes Vorbild habe. Mein Vater, der hat auch sein Leben lang gekämpft, vor allen Dingen für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und ich habe vor, ihm das nachzumachen. Und es gibt auch einige Gründe, die das zwingend notwendig machen, wenn man auf die jetzige Situation guckt.
Was ist denn das Wichtigste, das Sie in den vergangenen 4 Jahren im Bundestag gelernt haben? Was nehmen Sie mit?
Also auf jeden Fall, dass die Große Koalition eine Politik des Stillstandes ist und schlecht für die Demokratie. Denn so große Mehrheiten führen dazu, dass das Parlament eigentlich nicht mehr wirklich arbeiten kann und die Verwaltung, die Bürokratie, die Ministerien wirklich kontrollieren kann. Und deshalb muss es zwingend einen Politikwechsel in Berlin geben. Nochmal 4 Jahre Große Koalition wären wirklich schlecht. Inhaltlich, aber auch für die demokratische Kultur.
Das war jetzt so genau dieser politische Aspekt. Was nehmen Sie denn persönlich mit? Also gab es so einen Moment, wo Sie im Bundestag gedacht haben, vielleicht entweder das eine oder das andere, jetzt würde ich gerne vor Freude in die Luft springen oder ich würde gerne vor Frust irgendwie mit dem Kopf auf den Tisch knallen?
Ja, ich denke beides. Ja, diese Arbeit ist natürlich immer mit Licht und Schatten begleitet. Die Verschärfung der Asylgesetzgebung waren furchtbar. Und da ist es dann auch frustrierend, wenn man merkt, man wird nicht gehört, man kann in der Sache das nicht aufhalten oder was erreichen. Auf der anderen Seite haben wir auch ganz Wunderbares erlebt, wenn man auf das Jahr 2015 guckt. Die vielen Menschen, die sich engagiert haben, auf die Straße gegangen sind, für Menschen sich eingesetzt haben, die waren unglaublich inspirierend für mich. Und das war auch ein Moment, wo ich gesagt habe, so, das ist ein Grund, wirklich stolz auf unsere Gesellschaft zu sein.
Also so einzelne Momente tatsächlich. Norbert Müller von Die Linke, der war gestern hier im Interview und der hat gesagt, im Berliner Bundestag ist es manchmal so ein bisschen wie in so einer Art Raumschiff. Also man ist einfach auch so ein bisschen abgeschnitten von der realen Welt. Was erdet Sie, wenn Sie das Gefühl haben, also jetzt muss die Politik bei mir einfach mal draußen bleiben?
Ja, ich habe einen wunderbaren kleinen zweijährigen Sohn und der schafft das innerhalb von ein paar Sekunden, mich aus dieser Welt rauszureißen. Ich verstehe dieses Gefühl, das ist wie so eine Blase oder ein Raumschiff. Das liegt einfach daran, dass wir sehr, sehr intensiv und sehr viel auch arbeiten. Ja, und da kommt man schnell in dieses Gefühl. Auf der anderen Seite ist einer der Kernbereiche des Abgeordnetendaseins auch in der Region, in Deutschland, Europa und teilweise auch woanders in der Welt vor Ort zu sein, sich die Probleme anzugucken und dann Meinung zu formulieren für sich auf den Erfahrungen aufbauend, die man so macht in der Welt. Und das ist eigentlich auch eine ganz, ganz schöne Seite. Ich glaube, niemand hat die Chance, so tief in bestimmte gesellschaftliche Bereiche zu gucken wie Politikerinnen und Politiker.
Frau Amtsberg, ich möchte auch mit Ihnen ein kleines Quiz spielen. Habe ich mit allen anderen auch gemacht. Es war sehr interessant, sagen wir es mal so, wie Alfred Biolek. Es ist eigentlich ganz einfach. Ich habe mir ein paar Wahlaussagen rausgesucht von den unterschiedlichen Parteien. Die hören wir uns jetzt einfach mal zusammen an. Und Sie sagen mir, von welcher Partei das kommt. Ist einfach, ne?
Mhm.
Okay, sollen wir loslegen?
Ja, los geht's.
Okay.
Deutschlandfunk Nova.
Wir wollen, dass Deutschland führend wird in der Produktion alternativer, umweltfreundlicher Antriebe, wie zum Beispiel der Elektromobilität.
Von wem kommt das?
Na, das dürfte dann hoffentlich meine Partei sein.
Nee, ist CDU/CSU.
Ah, na super, dann haben wir ja schon mal einen Grund,
ne?
Zusammenzuarbeiten.
Genau. So, das nächste Beispiel.
Dann müssen Sie auch mal Politik so machen. Alte Kultursorten lizenzfrei vermehren zu können, wird die Sortenvielfalt beim Endverbraucher breiter werden.
Haben Sie es verstanden von Anfang an? Sonst sage ich es noch mal kurz. Also durch die Erlaubnis, alte Kultursorten lizenzfrei vermehren zu können, wird die Sortenvielfalt beim Endverbraucher breiter werden. Von wem kommt das?
Also das ist auch eine Position, die wir Grünen vertreten. Insofern, vielleicht liege ich jetzt richtig.
Nee, das ist tatsächlich die AfD, die das in ihrem Wahlprogramm stehen hat.
Jedes blinde Huhn findet auch mein Korn.
Dann hören wir uns das nächste Beispiel an.
Wir brauchen ein Populationsmanagement für den Kormoran, das den Artenschutz im Blick hat und den Interessen der Menschen dient.
Was sagen Sie jetzt?
Ja, ich traue mich nichts mehr zu sagen, aber auch das finde ich ist eine schöne grüne Position.
Wäre schön, ist aber eine von der FDP. Und dann machen
Sie können alle so viel Umweltschutz.
Dann machen wir noch den allerletzten.
Wir wollen nicht auf Kosten der Menschen in anderen Ländern Profite machen und Konflikte dort anheizen.
Also die Rhetorik klingt nach der Linken.
Die Rhetorik ist aber ganz klar von den Grünen.
Witzig.
Ja, ist immer wieder interessant. Das ging eigentlich schon die ganze Woche so. Es ist wirklich ganz, ganz spannend, mal zu erleben, wie Sie das so einordnen. Also Sie Profi-Politiker, wenn Sie das so hören. Ich würde da gerne noch mal drauf eingehen, Frau Amtsberg, ja, auf so ein paar Punkte aus diesen Auszügen. Ist das vielleicht grundlegend auch ein Problem der Grünen, dass mittlerweile eben auch die anderen Parteien typisch grüne Themen besetzen?
Also es ist erstmal eine Errungenschaft der Grünen, ja, dass auch eine FDP und auch eine CDU sich mit Klima- und Umweltschutz befassen. Ja, das finde ich erstmal nichts Schlimmes. Aber in der Tat ist es so, dass das Herausarbeiten, wo eigentlich die konkreten Unterschiede liegen in diesen zentralen Feldern, das müssen wir quasi leisten. Und das ist nicht so einfach, weil die Themen sehr komplex, sehr tiefgehend sind und man da eben nicht eine Antwort geben kann, die die Länge von einer Twitter-Nachricht hat.
Aber wie können Sie sich denn da unterscheidbar machen? Oder wie wollen Sie sich da abgrenzen? Ich denke jetzt wirklich auch mal im Speziellen bei den jüngeren Wählern, die ja vielleicht im Zweifelsfall gar nicht mehr richtig wissen oder einordnen können. Naja, eigentlich müssten wir den Grünen für diese Themen dankbar sein.
Naja, man muss schon auch ein bisschen einfordern, dass man das einordnen kann. Ja, also Klimaschutz und trotzdem nicht aus der Kohle aussteigen, ja, das ist CDU- und SPD-Politik. Dieselskandal, aber trotzdem lieber die Grenzwerte hochsetzen, statt was wirklich an der Mobilität zu verbessern. Das ist FDP-Politik, ja, nicht grüne Politik. Und diese Unterscheidung, die muss man eben kommunizieren. Und da kann ich natürlich dann auch erwarten, dass man sich darüber informiert und dann auch richtig einordnet. Also nicht überall, wo Umweltpolitik draufsteht, ist auch welche drin. Und da bin ich nach wie vor ganz selbstbewusst, haben wir Grünen tatsächlich für Umwelt- und Klimaschutz die besten Antworten.
Aber wie Sie haben eben gesagt, das müsste noch konkreter werden. Wie kann es konkreter werden?
Na, konkreter, wir müssen natürlich mehr diskutieren über diese Themen. Ja, da kann man ja auch mal den Ball zurückspielen. Klima- und Umweltschutz ist eben nichts, was man nebenbei behandeln kann, sondern das sind die zentralen Zukunftsfragen und da muss man sich tatsächlich in der Tiefe mit auseinandersetzen. Das ist eben nicht in zwei Worten zu regeln.
Auch jetzt nicht?
Auch jetzt nicht, nein. Also geben Sie mir ein Stichwort, worüber wir vertieft reden wollen, aber das ist doch tatsächlich so. Wir haben in diesen ganzen Themen ja Netzausbau, erneuerbare Energien, EEG-Umlage. Das sind alles Dinge, die am Ende darüber entscheiden, wie gesund, wie gut, mit wie vielen klimatischen Schäden wir sozusagen rauskommen in 10, 20 Jahren. Das sind sehr langfristige Ziele. Das können wir nicht einfach so nebenbei behandeln. Das sind sehr komplexe Themen und man kann sich auf uns Grüne verlassen, dass wir die auch in der Breite und Tiefe behandeln.
Dann sprechen wir noch über ein Thema, was uns in Zukunft auch auf jeden Fall begleiten wird. Und das ist die Flüchtlingspolitik. Sie sind flüchtlingspolitische Sprecherin Ihrer Partei und Sie setzen sich ein für den Abschiebestopp nach Afghanistan und für den Familiennachzug für Flüchtlinge. Was sagen Sie den Leuten, die eben genau zu diesen Positionen sagen, wir schaffen das nicht?
Also ich gehe gerne in so eine Auseinandersetzung und habe das tatsächlich auch viel und ich bin da optimistischer. Erstmal bin ich der Auffassung, dass wir grundgesetzlich eine Verpflichtung haben, Menschen zu helfen, die vor Gewalt und vor Krieg fliehen. Und dann ist der nächste Schritt natürlich zu sagen, wie ist uns eigentlich die Aufnahme gelungen in den letzten 2 Jahren? Und ich glaube, da haben wir wirklich gezeigt, dass wir das als Gesellschaft können, leisten können, viele Menschen aufzunehmen und auch zu integrieren. Was jetzt passieren muss, ist wirklich im Bereich Integration große Schritte nach vorne zu machen, weil sonst werden Probleme natürlich auf uns zukommen, die wir ja nicht einfach so nebenbei lösen können. Das heißt, wir brauchen eine massive Investition in Sprachkurse, damit die Menschen auch in der Lage sind, in den Arbeitsmarkt zu kommen. Wir brauchen den Familiennachzug, damit Menschen hier in Sicherheit um ihre Familien auch gemeinsam leben können. Das ist nämlich der Integration förderlich. Und Abschiebungen in ein Kriegsgebiet wie Afghanistan, das verbietet sich in der außenpolitischen Leitlinie der Bundesrepublik eigentlich. Und da würde ich mir wünschen, wirklich ein bisschen weniger Populismus, ein bisschen weniger innenpolitisch getriebene Flüchtlingspolitik von der jetzigen Bundesregierung.
Luise Amtsberg, 32 Jahre alt, vom Bündnis 90 Die Grünen. Eine der jungen Frauen und Männer, die wieder in den Bundestag wollen und die wir euch in dieser Woche vorgestellt haben. Alle Kandidaten von der CDU, CSU, SPD, Die Linke und Die Grünen, was sie erreichen wollen, wofür sie mit ihrer Politik stehen, das findet ihr nochmal zusammengefasst auf deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ich habe es ja gerade schon mal gesagt, ich bin ein bisschen wehmütig. Der Sommer ist nämlich vorbei und das bedeutet auch, dass bald wirklich die Sommerferien in allen Bundesländern dann auch mal zum Ende kommen. Bayern und Baden-Württemberg, auch da ist es vorbei. Und wer auf seiner Fahrt über die Autobahn ab und zu mal so auf den Seitenstreifen guckt, der sieht manchmal ein Z komplett mit Klamotten oder auch mal so in größeren 200, 300 Meter Abständen verteilt, also Schuhe, T-Shirt, Hosen. Und ich frage mich jedes Mal, wie kommt der Schuh oder was auch immer eigentlich dahin? Also was für eine Geschichte steckt eigentlich dahinter? Und unser Reporter Sebastian Rams hat sich das Ganze mal angeguckt. Sebastian, ist das jetzt nur ein Phänomen hier bei uns in Deutschland, Schuhe und Klamotten so am Rand der Autobahn oder gibt es das überall?
Keineswegs, kein geringer als der Hollywood-Schauspieler Tom Hanks. Der hat nämlich das Bild eines einzelnen verwahrlosten Sneakers getwittert und schreibt dazu: A lonely soul in the middle of the PCH, yes, summer is done, Hanks. Der PCH ist übrigens der Pacific Coast Highway in Kalifornien, auch da, wo die Sonne schön, so schön untergeht, liegen Schuhe wild herum. In den Kommentaren zu dem Tweet hat sich dann eine Art Wettbieten entwickelt, wer denn das beste weggeworfene Kleidungsstück gefunden hat. Mike Damone, der zeigt das Foto eines schwarzen Bikini-Tops, das er gefunden hat, und Sean Gilbert einen alten ledernen Handschuh. Aber es sind vor allem alleingelassene Schuhe wie Sneakers und Sandalen, die auf der Autobahn dann besonders ins Auge fallen.
Aber wo kommen die denn alle her?
Es gibt verschiedene tolle Theorien dazu. Eine ist, man sieht das ja immer, lässt sich die Füße aus dem Fenster baumeln. Vielleicht verirrt sich dann mal ein Schuh auf die Fahrbahn. Kann auch sein. Es gibt aber auch welche, die klingen ein bisschen plausibler. Die zum Beispiel, dass nämlich viele Menschen während einer Fahrt gerne mal das Schuhwerk zum Lüften vielleicht wechseln. Nach ein paar Stunden schwitzt man ja auch ein bisschen. Und dafür eben das Autodach als Zwischenablage nutzen. Ja, und bevor die alten Schuhe jetzt wieder im Auto verstaut sind, klingelt das Smartphone oder es zittert der Partner herum. Und schwupps, fährt man lieber los, ein bisschen gestresst mit einem oder zwei Schuhen eben noch auf dem Dach.
Ach so, man vergisst die einfach da oben.
Ja, wie okay. Klassiker, ne? Ja, Schlüssel ja. Oder Portemonnaie bleibt ja auch gerne mal liegen. Es könnte aber auch eben der Schuh sein. Und der fliegt irgendwann zack runter. Ähnlich soll es bei LKW-Fahrern sein, habe ich heute von Autoinspektionen gelesen, die darüber berichten. Denn die wechseln an einer Raststätte auch gerne mal die Schuhe und lassen sich das Paar zum Auslüften dann lassen auch auf diesen Trittbrettern zur Fahrerkabine, da sind ja ein paar Schritte, stehen und die werden dann gerne beim Einsteigen vergessen und fliegen während der Fahrt halt auch auf die Autobahn.
Und so gehen. Können die dann aufsammeln, gerade bei Sneakern? Das wäre sehr schön für mich, dann könnte ich meine Sneakersammlung erweitern.
Und jetzt der Herbst, man geht wandern, vielleicht findest du auch einen Wanderstiefel.
Wanderschuh, ja. Ich halte mal die Augen auf.
Und,
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Okay, haben ein bisschen seltsam gerochen, aber eigentlich haben sie ganz gut ausgesehen. Naja, und deshalb hat man die Schrimps eben einfach mal probiert vom Hotelbuffet und danach leider dann doch 2 Tage auf dem Klo gehangen. Das ist natürlich ätzend, kann aber passieren. Nach 2 Wochen All-Inclusive-Urlaub auf Malle völlig gesund Urlaub machen und zum Schluss behaupten, man hätte Durchfall gehabt, das ist schon frech. Einige Briten machen das leider seit ein paar Jahren. Großbritannien hat nämlich seit 2012 ein neues Verbraucherschutzgesetz, das solche Klagen nach dem Urlaub möglich macht. Und das haut bei den Hoteliers kohlemäßig in Spanien richtig rein. Von 60 Millionen Euro ist da die Rede, davon 50 Millionen allein bei den Mallorquinern. Diese Klagen scheinen ein System zu haben, organisiert zu sein. In dieser Woche sind in Calvià und Palma de Mallorca 6 Leute festgenommen worden, die offenbar Teil einer Durchfallmafia sind. Oliver Neuroth, unser Deutschlandfunk-Nova-Korrespondent für Spanien. Wie genau funktioniert denn diese Masche?
Ja, es gab da ein paar Leute, die britische Urlauber direkt auf der Straße angesprochen haben. Vor allem natürlich in den Briten-Hochburgen auf Mallorca, in Magaluf zum Beispiel. Oder gleich auch in der Hotellobby mit einem Versprechen. Sie haben gesagt, pass auf, du kannst ganz einfach das Geld von deinem Urlaub zurückbekommen, wenn du später sagst, du hättest im Urlaub dir den Magen verdorben. Das Einzige, was da noch nötig war, eine Apothekenquittung für ein Medikament gegen Übelkeit oder gegen Durchfall. Und durch eine Gesetzeslücke im britischen Recht war damit quasi schon bewiesen, dass der Urlauber krank geworden ist durch das Hotelessen. Andere Beweise mussten da nicht vorgelegt werden. Es gab also Geld zurück vom Veranstalter. Und diese Vermittler, die die Touris auf die Masche gebracht haben, die haben dann von dieser Rückerstattung auch etwas bekommen. Also eine Win-Win-Situation für Urlauber und Betrüger.
Okay, aber das würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen genauer verstehen. Also britische Urlauber können im Endeffekt so eine Schadensersatzsumme einklagen. Das verstehe ich nicht ganz, weil auf Mallorca herrscht doch eigentlich immer noch spanisches Recht und kein britisches. Wie funktioniert das?
Ja, das ist richtig. Es war eben so, dass das britische Recht ja eine Gesetzeslücke hat, wo eben drin stand, tatsächlich, wer eine Pauschalreise bucht und mit dieser Apothekenquittung ankommt, der kann dann tatsächlich sagen, ich bin krank geworden durch Hotelessen und der bekommt Geld zurück. Das Ganze funktionierte eben nur bei Pauschalreisen und zwar bei Reiseunternehmen, bei denen die Briten gebucht haben, die meistens in Großbritannien sitzen. Da werden dann die Verträge also abgeschlossen und deswegen auch solche Fälle behandelt. Anders wäre es gewesen, wenn diese Briten selbst ihren Urlaub organisiert hätten, also ein Hotel vor Ort selbst gebucht hätten. Dann wäre das Ganze nach spanischem Recht gelaufen und da wäre diese Masche also nicht aufgegangen.
Wer hat sich das denn überhaupt ausgedacht?
Das weiß man nicht. Das wird irgendjemand gewesen sein, ein findiger Mensch, der das britische Recht sich genau angeschaut hat und dann anscheinend gesehen hat, ja Mensch, es ist also möglich, mit folgenden Dingen zusammenzusammeln, dann das nachzuweisen oder eben das Geld zurückzubekommen. Aber genau erwiesen, wer das war, das wissen wir nicht.
Jetzt geht die spanische Polizei davon aus, dass sie so ein Betrügernetzwerk zerschlagen hat. Also es gab ja 6 Festnahmen. Was weiß man denn über die Leute, die da jetzt festgenommen worden sind?
Da weiß man gar nicht so viel, nur dass es eine britische Unternehmerin war, die Anfang der Woche festgenommen wurde, zusammen mit ihrer Mutter und eben 4 weiteren Verdächtigen. Diese Unternehmerin, die Hauptverdächtige, hat beim Verhör bei der Polizei die Aussage verweigert, also nichts gesagt zu dieser kriminellen Masche und wurde auch erstmal wieder freigelassen, darf aber Mallorca nicht verlassen und die Polizei hat auch die Konten der Frau gesperrt. Vermutlich war das aber nicht der einzige Clan, der mit dieser Masche Geld gemacht hat. Dennoch, die spanische Polizei hält das Problem jetzt erst einmal für gelöst. Also offenbar war das zumindest eine ziemlich große Gruppe, die da Ärger gemacht hat.
Was ist denn jetzt eigentlich mit den Hoteliers, die das betroffen hat? Also ich meine, das hat ja richtig viel Geld gekostet. Können die darauf hoffen, irgendwann wenigstens einen Teil dieser 50 bis 60 Millionen Euro zurückzubekommen?
Also was ich so höre, nein, denn das Ganze war ja eben eine Gesetzeslücke in Großbritannien, also im Prinzip legal möglich, sich das Geld zurückzuholen. Ob der britische Staat da jetzt sagt, naja, da ist uns quasi beim Gesetzesschreiben ein Fehler unterlaufen und hier, liebe Hoteliers, habt ihr das Geld zurück? Ich kann mir es kaum vorstellen. Das wird wahrscheinlich im Sande verlaufen und die mallorquinischen Hotelbesitzer werden wohl auf diesen Kosten sitzen bleiben.
Wie sind denn eigentlich die Reaktionen darauf, auf diesen Fall, auf diese Betrügermasche auf Mallorca?
Die sind ganz extrem. Also es gab schon Hotelbesitzer, die gesagt haben, okay, wir machen einfach keine Verträge mehr mit britischen Unternehmen. Wir lassen quasi keine Briten mehr zu uns in die Hotels, weil wir Angst haben, dass eben genau das passiert, dass sie später ankommen und sagen, ich habe mir den Magen verdorben, ich will das Geld zurückhaben. Also da gab es schon ganz extreme Reaktionen und eben Drohungen, Briten gar nicht mehr in die Hotels zu lassen. Es ist auch so, dass andere Regionen in Spanien tatsächlich auch das Problem hatten, an der Costa Brava in Katalonien. Also da haben einige Hoteliers wirklich gesagt, das kann so nicht weitergehen. Und die britische Regierung hat daraufhin dann auch gesagt, okay, wir bessern dieses Gesetz nach und angeblich soll es jetzt nicht mehr möglich sein, sich das Geld so zurückzuholen.
Die Mallorca-Durchfallmasche, so nenne ich es jetzt einfach mal, hat hoffentlich und offenbar bald ein Ende. Infos dazu von unserem Korrespondenten Oliver Neuroth und ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Ich erkläre euch jetzt mal den Urlaubstyp Sonja Meschkat, also mich. Wenn ich in Urlaub fahre, ich brauche irgendwie keine 35 Grad oder so, ist mir viel zu heiß. Allerdings will ich es auch nicht so richtig kalt haben im Urlaub, finde ich auch nicht gut. Und ich glaube, das ist einer der vielen Gründe, warum ich das Urlaubserlebnis Polarlicht bis jetzt immer nur so aus zweiter Hand mir angucken musste, nämlich auf Fotos, die Menschen im Netz veröffentlichen dazu. Aber diese Nacht könnte alles ganz anders werden. Nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für euch, wenn ihr ein ähnlicher Urlaubstyp seid wie ich. Unser Reporter Sebastian Rams kann uns auch erklären, warum. Warum? Was ist mit dem Polarlicht, Sebastian?
Ja, erstmal ist das Polarlicht ein bisschen gekränkt, dass du es so links liegen lässt. Und es ist sich nicht so fein, sich selbst auf dem Weg zu dir zu machen. Denn heute Nacht, also in der Nacht auf Samstag, besteht nämlich eine außergewöhnlich große Chance, Polarlichter hier bei uns in Deutschland zu sehen. Polarlichter, wir erinnern uns, haben ja alle aufgepasst. Das sind diese großen grünlich-blauen Schlieren, die man in den Polarregionen normalerweise am Himmel sehen kann, wenn geladene Teilchen zum Beispiel von der Sonne in der Erdatmosphäre auf Stickstoff- und Sauerstoffatome treffen.
Das sieht toll aus, das ist echt faszinierend. Warum könnte ich denn die hier sehen heute Nacht?
Weil die Sonne am Mittwoch sehr viele solcher geladener Teilchen in sogenannten Sonneneruptionen ins Weltall gepustet und geblasen hat, sagen Experten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Eine davon, die war laut NASA die stärkste seit 12 Jahren. Gute Voraussetzungen also für Polarlichter außerhalb der Polarregionen. Trotzdem sind die laut Experten von Natur aus noch schwerer vorherzusagen als das Wetter.
Und wo könnte ich das dann in Deutschland am besten machen? Wo kann ich die am besten sehen?
Jetzt muss ich erstmal einen Dämpfer vorneweg rausschicken. Über fast ganz Deutschland ist eine ziemlich große Wolkendecke vorhergesagt, aber
ich wusste, dass da irgendein Haken an der Sache ist.
Aber es ist ja nur eine Vorhersage. Die besten Chancen sollen aber die Menschen im Südosten Bayerns, in Niederbayern und in der Lausitz haben. Hast du jetzt so
Karten? Ja, genau.
Aber wer weiß, was alles passiert. Das Zeitfenster reicht übrigens von 23 Uhr, da geht es schon los, bis 5 Uhr morgens. Also
du meinst, ich soll mich doch nochmal ins Auto setzen
Decke,
und mal so Richtung,
einen was wäre denn? Tee und dann guckst du mal in den Himmel.
Ja, Niederbayern könnte ich erreichen, oder? Und
wenn du gleich losfährst?
Hab ja bald Feierabend.
Das passt.
Geht ja, okay. Sebastian Rams, unser Reporter zu den Chancen, dass ihr Polarlichter auch in Deutschland sehen könnt.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Sie findet das, was die Parteien zum Thema Netzpolitik und Digitalisierung anbieten, traurig. Jana Röminger ist 18 Jahre alt und hat ein Jahr bei der Digitalen Gesellschaft gearbeitet. Das ist eine NGO, die sich für mehr Bürgerrechte im Netz einsetzt. Heute Morgen haben wir uns ja da schon mit beschäftigt bei Hilscher oder Hase, welche Positionen die Parteien haben beim Thema Digitalisierung. Und abends in der Redaktionskonferenz holen wir uns immer noch mal eine Frau oder einen Mann dazu, der sich schon oder die sich schon lange und intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt, um das Ganze noch mal ein bisschen einordnen zu können. Jana Röminger ist diejenige, die die Digitalisierung beackert hat, von vorne bis hinten. Jana, welche Netzpolitik müssen wir denn im schlimmsten Fall von der nächsten Bundesregierung erwarten?
Im schlimmsten Fall wäre das eine massive Überwachungspolitik, also dass generell ganz viele Gesetze, die es jetzt gab, zum Beispiel zur Vorratsdatenspeicherung, zur Fluggastdatenspeicherung, nicht zurückgenommen, sondern ausgeweitet werden. Dass auch zum Beispiel das BND-Gesetz so bleibt, wie es ist und auf den Verfassungsschutz ausgeweitet wird. Und insgesamt, dass Videoüberwachung, wie sie jetzt am Südkreuz ist, sich in Großstädten weiter verbreitet mit Gesichtserkennung, mit personalisierter ID etc. Also tatsächlich diesen transparenten Bürger.
Am Südkreuz meinst du Berlin, ne?
Ja, genau. Mhm.
Also mehr Überwachung, das wäre so das, was du für den schlimmsten Fall befürchten würdest. Welche Parteien äußern sich denn konkret dazu?
Dazu äußern tun sich vor allem die Parteien, die jetzt Koalitionsparteien sind, die natürlich die Gesetze in der letzten Legislaturperiode auch entsprechend verabschiedet haben. Das BND-Gesetz zum Beispiel, was ich eben erwähnt habe, oder eigentlich Gesetz zur Auslandfernmeldeaufklärung, heißt das ja so schön, wird zum Beispiel von der SPD in ihrem Wahlprogramm explizit als durchaus gut und ein Schritt in die richtige Richtung bezeichnet und dass sie eben das auf den Verfassungsschutz ausstrecken wollen. Also mehr Rechte für die Geheimdienste zur Überwachung und auch weniger staatliche Kontrolle.
Was müsste ich denn dann wählen, damit eben genau das nicht passiert? Welche Parteien haben da eine andere Auffassung?
Das kommt drauf an, wie radikal du das möchtest. Der Extremfall wäre die Linken. Die sind dafür, sowohl Geheimdienste als auch Verfassungsschutz, V-Männer etc. komplett abzuschaffen, um eben diese Überwachung nicht mehr zu haben. Aber auch zum Beispiel die Grünen sind dafür, dieses Gesetz einfach deutlich mäßiger zu haben und das strikter zu regulieren. Das gilt auch für die FDP. Also da könnte man auf jeden Fall wählen, wenn man sagt, wir möchten die Geheimdienste mehr regulieren, wir möchten etwas weniger Überwachung.
Aber sind das unterm Strich dann eben auch Konzepte oder Programmpunkte, wo du sagst, die finde ich überzeugend?
Überzeugend ist so eine Sache. Ich finde auf jeden Fall den Ansatz sehr gut, sowas zu regulieren. Ich finde den Ansatz sehr gut zu sagen, hey, ihr könnt hier nicht abhören, ohne zum Beispiel die entsprechenden Personen zu informieren. Ihr könnt auch nicht 100% der Leitungen abhören, wenn ihr nicht wisst, wen ihr da eigentlich abhört oder was das für Daten sind, wie ihr die sichert. Das finde ich super. Andererseits ist es natürlich so, dass man nicht genau weiß, wie die entsprechenden Parteien das umsetzen würden und ob sie überhaupt eine Mehrheit dafür bekommen werden.
Was sind denn die Vorschläge in dem Wahlprogramm, wo du gesagt hast, so, ach, da bin ich aber positiv überrascht, hätte ich gar nicht gedacht?
Positiv überrascht im Bereich Netzpolitik war ich vom FDP-Wahlprogramm, weil das sich dieses Mal sehr stark darauf fokussiert, sowas Sachen wie Netzneutralität, Open-Source-Software sind auf einmal mit drin, die bisher nicht so wichtig waren, auch Open Data vom Staat aus, genauso wie es eigentlich eher von den Linken bekannt war bisher. Und das finde ich einen ziemlich guten Ansatz, weil es was ist, was im Programm bisher eher vernachlässigt wurde. Das sieht man ja auch bei der CDU heute noch, dass der Netzpolitikteil einfach viel, viel kleiner ist, als er sein müsste.
Bist du dir eigentlich schon sicher, Jana, was du wählen wirst am 24. September? Weißt du es schon?
Ich habe sehr viel aussortiert bisher. Ich habe allerdings zugegebenermaßen bisher noch nicht die Wahlprogramme aller Parteien, sondern nur der 6 größten tatsächlich gelesen. Und dementsprechend weiß ich es noch nicht sicher. Ich weiß bisher hauptsächlich, was ich nicht wählen werde.
Also du gehst eher nach dem Ausschlussprinzip vor?
Ja, so ist es. Also ausgeschlossen habe ich jetzt auf jeden Fall aufgrund der letzten Legislaturperiode sowohl die CDU als auch die SPD. Die FDP habe ich aus nicht netzpolitischen Gründen bereits ausgeschlossen. Die AfD habe ich ausgeschlossen, wenn ich es nicht sowieso wegen ihrer Wahlplakate getan hätte, wegen ihres Wahlprogramms. Na, den Grünen bin ich mir tatsächlich noch nicht sicher, weil die dieses Mal ziemlich strukturlos auf mich wirken.
Du hast jetzt gerade nochmal die AfD angesprochen. Wie findest du denn eigentlich die Vorschläge von denen, was jetzt so Digitales angeht? Also die steht ja zum Beispiel für weniger Zensur im Netz.
Weniger Zensur im Netz finde ich prinzipiell gut. Das haben die anderen Parteien allerdings auch aufgegriffen. Das ist nichts, was die AfD jetzt so für sich vertritt. Und die AfD vertritt zum Beispiel auch Gesichtserkennung nach biogeografischen Daten. habe erstmal gegoogelt, was genau der Begriff eigentlich bedeuten soll, biogeografisch, und dann festgestellt, das ist ungefähr das, wonach es sich anhört. Und
nämlich? Also nach was hört sich es an für dich?
Naja, dass man nach bestimmten Daten filtert, woher die Menschen kommen, was sie für Merkmale haben etc. Und dementsprechend sie auch in Profile einordnen können. Genau das, was bei Videoüberwachung und Gesichtserkennung eigentlich auf gar keinen Fall passieren sollte.
Jana Röminger hat uns Positionen der Parteien zur Digitalisierung eingeschätzt. Sie hat ein Jahr bei der digitalen Gesellschaft gearbeitet und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir haben in dieser Woche schon oft berichtet darüber, was Irma, der Hurricane, der gerade immer noch unterwegs ist, in der Karibik schon alles angerichtet hat. Im Moment bewegt sich Irma auf Kuba zu. Die Menschen treffen entsprechende Vorkehrungen. In der Dominikanischen Republik und auf Haiti hat er ja schon für Überschwemmungen gesorgt und für Stromausfälle, dieser Hurricane. Und davor ist er über mehrere kleinere Inseln der nordöstlichen Karibik getobt, darunter auch Barbuda und Antigua, wobei es Barbuda wirklich massiv getroffen hat. Chioka Cannonier, die ist Mitte 20 und die arbeitet auf Antigua in einem Hotel. Ihr geht's zum Glück gut, weil sie im Osten von Antigua lebt. Und die Folgen von Irma merkt Chioka vor allen Dingen daran, dass sie keinen Strom hat und auch keinen Generator, und deshalb werden seit vorgestern Kerzen angemacht. Ich konnte kurz vor der Sendung mit ihr darüber sprechen und das sind ihre Eindrücke im Moment.
There is a possibility that we may still be without power. Just, you know, probably until next week or once they can get the power lines back up and running. Majority of the island does have restored power. But from the eastern side of the island and my location as well, we haven't received any sort of power whatsoever. So everyone is just, you know, doing the lamps and keeping the candles lit and hoping for the best sometime soon.
Chioka hat Glück gehabt, muss man wirklich sagen, anders als die Menschen auf der Schwesterinsel Barbuda eben. Die ist so ungefähr 1,5 Stunden mit dem Boot entfernt. Und dort hat Hurricane Irma wirklich so krass zugeschlagen, dass die Insel oben bewohnbar geworden ist. Und Chioka hat mir erzählt, dass die Menschen in Antigua im Moment einfach ihr Bestes geben, um den Menschen auf Barbuda zu helfen. Das heißt, die Einwohner von Antigua werden im Moment gefragt, ob sie Leute aus Barbuda bei sich zu Hause aufnehmen können.
And we're also looking forward to persons who are able to house at least one Barbudan to assist with the evacuation on the island. Barbuda is just about 90 minutes away from Antigua, so it shouldn't be that hard. However, the seas are really rough at this time, so we are working to the best of our ability to assist the Barbudans.
Das, was jetzt wirklich noch für weitere Probleme sorgt und den Leuten einfach Angst macht, ist, dass der nächste Hurricane ja im Endeffekt schon wieder auf dem Weg ist. José, der soll heute Nacht auf Barbuda treffen. Weil aber eben schon alles zerstört ist, gibt's jetzt auch keine Möglichkeit mehr, sich vor dem nächsten Sturm zu schützen, hat mir Chioka erzählt.
Well, currently to evacuate persons from Barbuda, we're using helicopters, some smaller aircrafts, we're using some catamarans as well, the Excellence, for one, calling names. Yes, but you know, just persons that can assist, that does have waterways, some national coast guards as well. The government has put a lot of things into place to assist that part, to assist with evacuating the persons from Barbuda. So everything will be going smoothly, and I really do hope that we can get everyone over here by the end of the day.
Die ungefähr 2000 Einwohner von Barbuda sollen jetzt also mit kleinen Schiffen, Katamaran und Hubschraubern nach Antigua geholt werden, und Chioka hofft einfach, dass es gut geht, diese ganze Rettungsaktion, denn so viel Zeit bleibt ihnen nicht mehr. Wir werden euch weiter darüber informieren, welchen Weg Hurricane Irma nimmt und wie groß die Schäden sind.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Eine Welt komplett ohne Fleischkonsum, würde das funktionieren? Über diese Frage haben wir gestern gesprochen hier in Deutschlandfunk Nova in der Redaktionskonferenz. Und das Thema scheint euch auch echt gepackt zu haben, denn auf unserer Facebook-Seite habt ihr intensiv darüber diskutiert. Und eine Frage, die viele von euch interessiert hat, ist, was passiert denn eigentlich mit den Tieren, also den Schweinen, Rindern und Hühnern, wenn wir sie nicht mehr essen? Also wo kommen die hin? Werden die irgendwie verwertet? Was passiert? Unser Reporter Sebastian Rams hat sich heute mal mit dieser Frage beschäftigt und ein paar Antworten gefunden. Sebastian, also was machen wir dann mit den Tieren?
Um sich einer Antwort auf diese Frage mal immerhin zu nähern, müssen wir uns erst einmal bewusst machen, dass es sich bei diesem Verzicht auf Fleisch um eine gesellschaftliche Entwicklung dreht und handelt, die ihre Zeit brauchen würde. Das würde nicht von einem Moment auf den anderen geschehen, sondern der Konsum und damit eben auch die Produktion von Fleisch würde schrittweise zurückgehen, sagt Friederike Schmitz. Sie beschäftigt sich mit der Ethik in der Mensch- und Tierbeziehung.
Man muss sich ja klar machen, dass im Moment die Tiere quasi kontinuierlich neu produziert werden von uns. Also jeden Monat werden 50 Millionen neue Hühner produziert, 30 Millionen Schweine jedes halbe Jahr. Und wenn wir das erstmal unterlassen würden, dann würde die Zahl also kontinuierlich sinken und dann würden letztlich viel, 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 viel weniger Tiere übrig bleiben, als jetzt leben.
Ja, aber spätestens an dem Punkt, an dem Menschen dann tatsächlich gar kein Fleisch mehr essen, stellt sich dann die Frage, was soll mit dem Rest der Tiere geschehen? Michael Schniekers-Müller, der hat uns auf Facebook dazu geschrieben, Rinder, Schweine, Hühner und Co. würden nicht mehr gebraucht und deshalb aussterben. Super.
Na gut, da könnte man jetzt auch so einen leicht ironischen Unterton raushören. Ja. Also ich meine, was tun? Also wirklich auch sterben lassen?
Die Tierethikerin Friederike Schmitz, die hat mir vor der Sendung erzählt, dass eine Antwort auf diese Frage in der Tierrechtsbewegung ziemlich umstritten ist, also eine eindeutige Antwort. Man könnte vielleicht sagen, es kommt drauf an. So zumindest sieht sie es selbst.
Also für ein paar gilt auf jeden Fall, dass wir sogar die Pflicht haben, denke ich, sie aussterben zu lassen, einfach weil die so kaputt gezüchtet sind, dass sie gar kein gutes Leben mehr führen können. Also wenn wir an die Turbohühner oder Puten denken, die so viel Fleisch ansetzen, dass sie kaum mehr laufen können und so weiter. Für die ist es quasi besser auszusterben.
Ja, übrig blieben dann aber immer noch so manche Nutztierrassen von Rindern, Schweinen und Hühnern, die nicht so total auf Leistung optimiert wurden und ein lebenswertes Leben führen könnten.
Und welche Verantwortung haben wir denen gegenüber?
Ja, berechtigte Frage. Denn schließlich hat der Mensch diese Nutztierrassen durch intensive Züchtung ja erst ermöglicht und entstehen lassen. Mhm. Also nach Meinung von Friederike Schmitz haben wir aber keine Verantwortung gegenüber ganzen Tierrassen, sondern gegenüber Einzeltieren. Und Günther Biernoth, der hat uns bei Facebook gefragt, wo wären dann die Kühe, Schweine, Schafe, Ziegen oder Geflügel? Leben die dann im Zoo? Also es gibt tatsächlich Zoos, hier in Köln zum Beispiel ist es auch so, da gibt es bereits Ecken, wo Nutztiere auf so Bauernhofanlagen gehalten werden, aber die großflächige Lösung, die wäre eine andere, sagt Friederike Schmitz.
Die Tiere, die es also schon gibt, um die sollten wir uns gut kümmern und die meisten von denen könnten auch nicht außerhalb der Obhut von Menschen überleben. Es gibt ja sogenannte Lebenshöfe, die sich um Tiere kümmern, die aus schlechter Haltung oder generell aus der Nutztierhaltung befreit wurden. Und man könnte sich vorstellen, dass es eben in dieser Zukunft, wo es keine Nutzung zur Fleischproduktion von Tieren mehr gäbe, eben mehr solcher Lebenshöfe gäbe, wo dann die wenigen Tiere, die noch übrig sind, ein möglichst gutes Leben führen können.
Ja. Und eine weitere Möglichkeit wäre, einen Teil dieser Tiere wieder verwildern zu lassen, sofern das in unserer Kulturlandschaft, wie sie eben heute existiert, überhaupt noch möglich ist.
Wie wäre es denn, ehemalige Nutztiere als Hausgenossen in der Wohnung leben zu lassen? So eine Ziege im Wohnzimmer oder so?
Ja, also wäre durchaus möglich. Zwar sind vor allem die Millionen Katzen und Hunde die Haustiere schlechthin, wissen wir ja, aber auch Hühner werden bereits immer öfter im Garten als Haustier gehalten. Tatsächlich, vor allem in England, da erfreut sich das Huhn einer als häuslicher Mitbewohner immer größere Beliebtheit und der Trend schwappt auch schon nach Deutschland. Natürlich muss man auch da bei der Haltung auf genügend Platz und eine möglichst artgerechte Haltung achten, wie immer. Ein anderes Haustier, das noch etwas aus der Reihe fällt, ist das Minischwein. Das ist ein Zuchtprodukt aus Göttingen und 1994, da haben die Forscher dort die Zucht einfach aufgegeben, eingestellt. Da stand dann auch die Frage im Raum, sterben lassen oder nicht? Und die Pfleger dieser Labortiere, die haben die Minischweine eben mit nach Hause genommen und so leben sie jetzt weiter als Haustier.
Was tun, wenn wir wirklich komplett auf Tiere verzichten würden, also sie zumindest nicht mehr essen würden? Wo würden die Tiere dann hinkommen? Irgendwie Ausstellungsobjekte irgendwie im Zoo oder ja, wo könnte man sie noch ausstellen?
Gute Frage.
Gute Frage. Nächste Frage, kannst du dich auch noch mit beschäftigen. Ein paar Antworten auf diese Fragen von unserem Reporter Sebastian Rams.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Hartz IV zu beantragen ist nicht ganz unkompliziert. Da kann es schon mal sein, dass man eine Frage hat und dann vielleicht eine E-Mail ans Jobcenter schreibt. Ob man dann die richtigen und vollständigen Informationen bekommt, hängt aber davon ab, ob man Popescu oder Aslan heißt oder aber Müller oder Schmidt. Denn offenbar bekommen Menschen mit ausländisch klingenden Namen schlechtere Auskünfte als diejenigen mit deutschen Nachnamen. Das ist das Ergebnis eines Experiments, das zwei Wissenschaftler aus Berlin und New York gemacht haben. Sie haben gut 400 Jobcenter angeschrieben, gefragt, welche Unterlagen für den Antrag auf Hartz IV benötigt werden und dann mit deutsch, türkisch oder rumänisch klingenden Nachnamen unterschrieben. Ergebnis: Alle Mails wurden beantwortet, aber die Absender mit ausländisch klingenden Nachnamen bekamen häufiger unzureichende und weniger detaillierte Informationen. Dieser Effekt war in Westdeutschland stärker ausgeprägt als in Ostdeutschland. Fledermäuse haben eigentlich ein perfektes Navigationssystem. Ihre Echoortung hat aber eine Schwachstelle, und zwar glatte, senkrechte Flächen. Forscher vom Max-Planck-Institut für Ornithologie haben nachgewiesen, dass die Ortung zum Beispiel an Glasfassaden scheitert. Sie hatten die Tiere durch einen dunklen Versuchsraum flattern lassen, in dem eine glatte Platte stand. Mithilfe von Infrarotkameras und Mikrofonen fanden sie heraus, dass fast alle Fledermäuse innerhalb einer Viertelstunde mindestens einmal gegen die Platte krachten. Die Forscher sagen, dass die ausgesendeten Echolaute bei glatten Flächen oft nicht richtig zurückkommen. Die Fledermaus bekommt also keine Warnung vor dem Hindernis. Das Ergebnis erklärt, warum vor bestimmten Gebäuden oft tote Fledermäuse gefunden werden. Die Forscher empfehlen, beim Bau von neuen Gebäuden daran zu denken, Fledermäuse zu schützen. Habe ich vielleicht Käsefüße? Wer öfter mal vor dieser Frage steht, kann sich bald von einem Roboter helfen lassen. Ein japanisches Start-up hat einen Hund entwickelt, der an Menschenfüßen schnuppert und dann anzeigt, ob die Füße stinken. Bellt der Hund, miefen die Füße nur leicht, fällt er in Ohnmacht, stinken sie sehr. In diesem Fall versprüht der Roboterhund auch Parfüm gegen den Geruch. Stinkefüße können in Japan schnell zum sozialen Problem werden, denn häufig werden die Schuhe ausgezogen. Zu Hause, bei Freunden, aber auch im Restaurant oder bei der Arbeit. Zudem sind Japaner besonders empfindlich, was Schweiß angeht. Schweißgeruch bei der Arbeit gilt als Belästigung und hat einen eigenen Namen. Unternehmen geben auch Seminare, wie man Körpergeruch vermeidet. Es gibt außerdem schon Geräte und Apps, die bei Körpergeruch warnen. Der Schnüffelhund soll 2018 auf den Markt kommen.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist ja eigentlich kein großes Ding, ne? Also wenn ein Briefumschlag irgendwie einen Riss oder ein Loch hat, dann klebt man ihn halt zu. Uhu drauf oder Tesa oder was auch immer. Alles gut. So, und jetzt kommt's. Wenn das jetzt ein offizieller Briefumschlag ist, also einer, in den ihr eure Briefwahlunterlagen reintun wollt, dürft ihr den dann auch einfach so zukleben? Also wenn die Stanzmaschine den Umschlag zum Beispiel unten so abgeschnitten hat, dass der Wahlbrief eben wieder rausfällt. Sebastian Rahms immer noch bei mir, unser Reporter. Was würdest du machen? Würdest du es zukleben oder was?
Ja, vielleicht mal probieren, aber ich wäre mir, glaube ich, schon bewusst, dass das Käse ist und kein Mensch akzeptiert.
Dass das vielleicht ein bisschen eigenartig ist, ne? Ja, also ich glaube, ich würde es aber auch, also so aus dem, so würde ich so denken, ja, würde, lass doch zukleben. Wobei, ist ja klar, ne? Theoretisch könnte ja jemand sagen, ja, Entschuldigung, wenn es jemand zugeklebt hat, dann hat vorher auch den Umschlag jemand aufgemacht und vielleicht einen neuen Wahlzettel reingetan. Unser Reporter Christian Schmidt, der hat sich mal den FAQs gewidmet, also den drängendsten Fragen bei der Briefwahl. Was geht und was nicht?
Meine Quizpartnerin für knifflige Briefwahlfragen ist Anne, Studentin an der Uni Köln, in der Stadt, die einen schönen Bock geschossen hat. Das Wahlamt hat dort kaputte Umschläge für die Briefwahlstimmzettel verschickt, mit Loch, also auf beiden Seiten offen, völlig unbrauchbar, außer man arbeitet mit Tesafilm. Aber darf man das? An den Wahlunterlagen rumbasteln?
Ich denke, man sollte das Ganze ohne jegliche Veränderung haben, damit es auch wirklich gültig ist. Und man dürfte jetzt nicht irgendwas mit Tesafilm oder anders machen. Ansonsten, ja, es ist meiner Meinung nach nicht gültig.
Die Einschätzung ist nachvollziehbar, aber falsch, sagt einer, der es wissen muss, Klaus Pötsch aus dem Büro des Bundeswahlleiters. Tesafilm am Umschlag ist tatsächlich okay. Hauptsache, der Stimmzettel ist in Ordnung.
Genau. Der Stimmzettel ist wirklich das Entscheidende und wir sagen immer, der Wählerwille muss ganz eindeutig und zweifelsfrei erkennbar sein für den, der die Stimme am Ende auszählt.
Aber das ist ja das Fiese bei der Briefwahl. Zu Hause liegt das Ding meinetwegen auf dem Küchentisch. Schwupps, hast du mal die Einkaufsliste auf dem Stimmzettel notiert. darfst du nicht. Und zu Hause gibt es ja noch mehr Verlockungen. Was ist, wenn man gewählt hat, das Ding liegt dann noch eine Weile rum und man entscheidet sich vielleicht doch anders? Dann könnte man ja auf die Idee kommen, das gute alte Tippex aus der Schreibtischschublade zu holen. Das kann funktionieren, sagt der Bundeswahlleiter, oder eben auch nicht. Das entscheidet nämlich dann derjenige, der auszählt.
Also ich würde das nicht empfehlen. Also wenn einer meint, also er müsste sich nochmal anders umentscheiden, dann ist es vielleicht wirklich besser, zum Wahlamt nochmal sich zu begeben, sich einen neuen Stimmzettel zu holen, den alten abzugeben und dann einfach nochmal auszufüllen, vielleicht dann auch direkt im Wahlamt. Also sowas mit Tippex arbeiten, würde ich wirklich nicht empfehlen.
Nächste Runde für Anne im Briefwahlquiz. Was passiert, wenn ich meine Briefwahlunterlagen verliere? Kann ich dann einfach neue beantragen?
Also ich bin der Meinung, ja, das darf man auf jeden Fall, weil man hat das Recht, eine Stimme abzugeben. Und wenn man ihn verliert, was nicht passieren sollte, aber wenn es denn passiert, dann sollte man die Möglichkeit haben, auch es neu beantragen zu können.
Das ist falsch, leider. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil die Wahl geheim ist. Ob man schon gewählt hat, kann deshalb niemand nachvollziehen.
Briefwahlunterlagen verloren, hat man sehr schlechte Karten. Also es muss ja immer gewährleistet sein, dass jemand nicht zweimal wählt. Woher soll denn das Wahlamt wissen, ob das richtig ist und ob nicht einfach einer zweimal abstimmen will? Und deswegen ist die gesetzliche Regelung so, wer es verloren hat, der kann dann tatsächlich nicht wählen. Ja.
Also gut drauf aufpassen. Letzte Frage für Anne. Kann ich im Ausland Briefwahl machen?
Ja, weil man sich eventuell einfach im Ausland befindet. Auch längere Zeit. Also habe ich selber schon gehabt.
Völlig klar, jeder Bundesbürger muss wählen können, egal wo er sich gerade befindet, heißt das aus dem Büro des Bundeswahlleiters.
Man kann ja sich zum Beispiel Briefwahlunterlagen auch ins Ausland schicken lassen. Das ist alles kein Problem. Man trägt dann die Portokosten, was man im Inland nicht hat. Und man trägt natürlich auch das Risiko langer Postwege, dass man dann irgendwie sagt, ach, ich schicke das aus Mexiko 2 Tage vor der Wahl ab. Dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass das nicht pünktlich da ist. Also es muss wirklich am 24. September 18 Uhr im Wahlamt eingetroffen sein, sonst zählt die Stimme nicht mit.
Wer diese Deadline mit der Briefwahl nicht einhalten kann, der hat Pech gehabt. Denn so wie manche Bürger aus anderen Staaten können Deutsche nicht in einem Konsulat im Ausland wählen. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Wer vor der Abreise merkt, dass das mit der Briefwahl terminlich alles nicht hinhaut, der kann schon vor dem 24. September in eine Wahlkabine gehen. Weiß kaum einer, geht aber in jedem Bürgeramt jederzeit mit Personalausweis. Eine Ausrede zu finden, nicht wählen zu gehen, dürfte unter all diesen Voraussetzungen schwer sein.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Da will man sich nun mal mit seiner Yacht ein bisschen so übers Meer schippern lassen und eine gute Zeit haben. Und dann das, dann bricht so aus heiterem Himmel einfach das Ruder. Und dann sitzt man da und kann überhaupt nichts mehr machen, außer die Seenotretter anzufunken. Aber Sebastian Rams, unser Reporter, auch das scheint alleine nicht immer zu reichen. Du weißt, worum es geht, nämlich was reicht da nicht?
Ja, denn Seenotretter, auch wenn der Name es nicht vermuten lässt, die brauchen manchmal selber etwas Hilfe, so wie in folgendem Fall. Eine 7,5 Meter lange Yacht trieb gestern dank eines durchgebrochenen Ruders, du hast es schon mal erwähnt, total manövrierunfähig auf der offenen Ostsee herum. Die Besatzung hat dann die Seenotretter gerufen und die kam natürlich auch mit ihrem Einsatzschiff der Bayreuth vorbei. Dann haben sie mit einem kleinen Tochterboot die Yacht an einem Haken zack ins Schlepptau genommen. Allerdings war der Wellengang zu stark, sodass die Hilfsmannschaft selbst auf Unterstützung angewiesen war, um das havarierte Schiff in den Hafen schleppen zu können.
Das heißt, die Seenotretter brauchten dann auch nochmal andere Seenotretter, um den eigentlichen Rettungsvorgang abzuschließen.
Ja,
so
das
ungefähr.
Hast du schön zusammengefasst.
Ist gut, ne?
Ja, aber die Hilfe war zum Glück schon an Bord, der Bayreuth, denn jetzt schlug die Stunde des Hilfskochs. Das Problem war, dass die Wellen die Yacht zu stark hin und her geworfen und gedreht hatten. Deswegen musste der Kurs der Yacht irgendwie stabilisiert werden. Also hat der Hilfskoch schnell entschlossen einen seiner Brattöpfe aus der Kombüse genommen und den havarierten Seglern an Bord zugeworfen.
Einen Topf. Und was haben die dann damit gemacht?
Ja, nicht irgendeinen Topf, ne? So einen großen, richtig schönen Schmorbrattopf. Und den haben die Segler dann an der Außenwand der Yacht befestigt. Und schwupps, schon hat das gereicht, um die Situation zu entschärfen. Das ganze Schiff war schön stabil, ne? In Linie konnte man abschleppen. Und die Bundespolizeiinspektion, die schrieb dazu in einer Pressemitteilung, der große Topf entfaltete ähnliche Zugkraft wie ein Treibanker und stabilisierte den Anhang unseres Tochterbootes. Mission accomplished.
Wenn du das so erzählst, denke ich, vielleicht solltest du das Du wirst Koch auf dem Schiff und dann rettest du alle. Das wäre doch schön.
Und dann Kombüsenradio, das wäre nett.
Falsett singen, das ist so diese ganz, 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 ganz hohe Stimme bei Männern. Das können nicht so viele. Also spontan fällt mir da ein Justin Timberlake oder Pharrell Williams. Die können das beide sehr gut. Und es gibt noch einen, der das ziemlich exquisit beherrscht. Und zwar der Sänger von Nothing But Thieves. Connor Mason heißt er. Und die Band hat heute ein neues Album rausgebracht. Das heißt Broken Machine. Wir sprechen drüber. Also Gitarrensound, das ist eigentlich so das Markenzeichen und so ziemlich eingängige Melodien. Unsere Kollegin Susanne Sarré hat die Band in dieser Woche getroffen und wird uns jetzt mal erzählen, ist das Album so dem Stil vom Album davor treu geblieben?
Ja, auch beim neuen Album wieder ganz eingängige Melodien und Refrains, die man nicht so schnell aus dem Ohr kriegt. Und das in Kombination mit der besonderen Falsettstimme von dem Sänger Connor Mason, das hat wirklich Wiedererkennungswert. Ich habe die Jungs gefragt, wie sie ihr Album selbst beschreiben würden.
I would like to think it's slightly more mature than the first one. We've learned a lot over the last few years from touring. I think the main difference for us was that we recorded it in such a short amount of time. Like the first album was done over the course of a year and no one really told us to stop. And we just kept going back and changing things. This record, we wanted to give us more of like a time constraint and actually get it done quite quickly. So
more of a rock record as well, this, I'd say.
Yeah, there's guitars, there's drums, it's all quite
rockig. Und sonst fand ich das Album eine wirklich spannende Mischung aus zarter Melancholie und epischem Gitarrensound. So ein Sound, den man sich so in großen Stadien vorstellt.
Okay, Stadion, da kennen Sie sich ja zumindest schon ein bisschen aus. Nothing But Thieves, große Bühnen, nicht ganz unbekannt für Sie, weil im Moment sind Sie Vorband für Muse, ne?
Ja genau, und das schon mit ihrem Debütalbum gewesen von 2015. Jetzt geht's nochmal als Supportband mit Muse auf deren Australien-Tournee im Winter. Ich habe sie mal gefragt, wie das ist für sie, mit der Rocklegende Muse zusammenzuarbeiten.
Yeah, it's always good to tour with Muse. They're like one of the biggest bands in the world, if not maybe the biggest rock band currently.
Yeah.
They show you how it's done, really. They have a lot of lights, a lot of production, a lot of riffs.
Yeah, I'd say they're one of the best live sounding bands I've ever heard. They just sound, I think they sound way better than record, to be honest, like at least a lot of them.
Jetzt hatte die Band ja nach dem ersten Album auch zu kämpfen, muss man sagen. Es gab Gerüchte, dass der Druck zu hoch ist, dass sie sich trennen wollen. Geht's beim neuen Album deshalb eben auch genau um dieses Thema, also Zerbrechlichkeit?
Genau, also die Zerbrechlichkeit und genauso wieder das Reparieren davon. Das ist so das zentrale Thema, das immer wieder aufgegriffen wird und das übertragen auf Themen wie Politik, die Liebe, Religion, aber auch eben die eigene geistige Gesundheit. Die Band kommuniziert das auch ganz offen, dass sie selbst unter hohem psychischen Druck gestanden haben. Und ich fand auch das Albumcover passend. Darauf sieht man das Gesicht einer Frau mit goldenen Rissen auf der Haut. Das hat was sehr Fragiles, aber auch Ästhetisches durch das Goldene, was aus den Rissen rauskommt. Sehr poetisch. Ich habe sie darauf angesprochen und erfahren, dass es auch einen asiatischen Hintergrund hat.
It's to do with the kintsugi art form. This is Japanese. So it's when something like a statue or a pot, something breaks and you glue it back together using gold glue. And the fact that the cracks become golden, it makes it more beautiful than it was in the first place out of becoming broken. And that really seemed to tie in with the broken machine idea. It gave it a more positive spin.
Ja, der schöne Gedanke, dass etwas, wenn es gebrochen und wieder repariert wird, noch schöner sein kann.
Was ist denn jetzt dein Fazit zu Broken Machine? Du hast das Album ja schon gehört.
Ich finde, es ist alles in allem ein solides zweites Album. Epischer Rocksound gemixt mit leichten Indie-Pop-Melodien. Ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass das Album fast schon zu durchdacht und durchproduziert war. Trotzdem mit Connors klarer Falsettstimme und diesen Ohrwurm-Gitarren-Riffs, die einem wirklich nicht aus dem Ohr gehen, sollte man sich das Album auf jeden Fall anhören.
Und wenn ihr das alles unbedingt wollt, Nothing But Thieves kommen auch noch auf Tour nach Deutschland. Im Herbst und Winter sind sie unterwegs in Berlin, Köln, München und Frankfurt. Sebastian Rams und ich entlassen uns und euch jetzt in diesen Freitagabend.
Schönes Wochenende und ich sage noch, vergesst das Polarlicht nicht, Freunde.
Ja, das Polarlicht, ganz wichtig, auch für mich. Mein Name ist Sonja Meschkat. Schönen guten Abend euch, bis bald, ciao.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.